mit Hans-Michael Ehl. Herzlich willkommen.
Früh übt sich, was ein leidenschaftlicher Gärtner werden will. Rund 10.000 Grundschüler haben sich in Rheinland-Pfalz an der Aktion Kids an die Knolle beteiligt. Mit dem Projekt sollen Kinder für landwirtschaftliche Themen begeistert werden. Im Frühjahr wurden in den Schulhöfen von mehr als 300 Schulen Grumbiere gepflanzt, also Kartoffeln. Unser Reporter Martin Gärtner war jetzt bei der Ernte in Dannstadt-Schauernheim bei Ludwigshafen dabei.
Kurz nach 9 Uhr gab Hartmut Magin von der Erzeugergemeinschaft Pfälzer Grumbeere den Dannstatter Grundschülern die letzten Anweisungen.
Locker den Boden ein bisschen auf. Eins, zwei, geht an die Knolle! Und los geht's, wer fängt an?
Die Klasse 3a holte erstaunlich viele Knollen aus dem Hochbeet im Schulhof.
So, und wie viel haben wir?
3 Kilo und 400 Gramm,
das ist ein Punkt zwischendrin. Nochmal probieren, stimmt so die Waage.
Die Schüler waren begeistert über die reiche Ernte.
Also ich fand's cool, das war aufregend.
Ich bin der Peter, das hat mir gefallen.
Wie viel hast du ausgegraben?
5 oder 6 oder 8.
War halt spannend, wie viele Kartoffeln da überhaupt sind.
Wie viel hast du rausgeholt?
Kann ich nicht zählen.
So viele?
Mhm. Es war sehr, sehr gut. Also es hat sich sehr gut entwickelt, wie man hier sieht.
Das war aber erst der Anfang. Die Kurpfalzschule steht am Ortsrand, direkt neben einem großen Kartoffelacker. Auch dort waren die Schüler monatelang aktiv und durften 6 lange Pflanzreihen betreuen, berichtet Klassenlehrerin Ina Brecht.
Wir waren einmal jede Woche auch hinten auf dem Feld Unkraut gejätet und haben die Kartoffelkäfer gelesen. Und ja, also die Kinder waren sehr beschäftigt und auch sehr interessiert. Ja.
Mithilfe eines historischen Traktors, an dem ein altertümliches Gerät namens Kartoffelhexe hing, wurden die Knollen an die Erdoberfläche befördert und dann von den Grundschülern eingesammelt. Mehrere große Säcke wurden gefüllt. Die Konrektorin der Kurpfalzschule in Dannstadt-Schauernheim, Antje Braun, zog am Ende eine positive Erntebilanz.
Ich bin total stolz, dass wir als Schule das gemacht haben, weil wir ja mitten im Gemüsegarten Vorderpfalz uns befinden. Aber dennoch die Kinder so ein bisschen den Bezug zu der Herkunft der Lebensmittel verloren haben. Und dass die Kinder so lange bei der Stange geblieben sind, das Wachstum begleitet haben und auch die Mühe investiert haben, das war mir sehr wichtig. Ja, wir sind sehr zufrieden mit der Ernte und wir werden die ganze Schule damit satt bekommen.
Ja, schöner Nebeneffekt der Aktion Kids an die Knolle. Und das mit dem Zählen, das lernen die noch. Kinder sollen dadurch einen Bezug zu Lebensmitteln und landwirtschaftlichen Themen bekommen. Hat funktioniert, denke ich. Für viele New York-Touristen gehört der Besuch des Hauptquartiers der Vereinten Nationen irgendwie dazu, am Ufer des East Rivers in Manhattan. Was verbinden Menschen mit den Vereinten Nationen? Welche Kritik gibt es? Welche Wünsche vielleicht auch? Charlotte Voss war mit einer deutschen Familie und einem Führer unterwegs.
Ich heiße Ben, ich war geboren in Berlin. Ich lebe in New York für über 25 Jahre und ich bin einer der Tourguides, einer der Reiseleiter hier in die UNO.
Ben Danielis Arbeitsplatz ist das Hauptquartier der Vereinten Nationen. Zu den wichtigsten UN-Gebäuden dort gehören die Generalversammlung, das Konferenzgebäude sowie das bekannte Hochhaus mit seiner grünschimmernden Glasfassade. Es beherbergt das UN-Sekretariat, das seit 2017 vom Portugiesen Antonio Guterres geleitet wird. Täglich zieht es rund 800 Besucher zum UN-Hauptquartier. Viele von ihnen kommen aus Deutschland. Im August 2023 gehörte auch Familie Schwarzberger aus Erding in Bayern zu den Besuchern.
Mal gucken, wenn wir was im Fernsehen sehen, wie es überhaupt wirklich aussieht. Ist natürlich noch alles größer. Wie viele Personen dort sitzen können, das war schon sehr beeindruckend.
Ich fand die Säle gut.
Weil ihre 11-jährige Tochter in der Schule ein Referat über Kinderrechte halten sollte, kamen die Eltern auf die Idee, mit ihren Kindern die Vereinten Nationen zu besuchen. Wenn eine Touristengruppe auf den grünen Sesseln der Besucherränge in den großen Sälen sitzt, erzählen die Tourguides von der Entstehung der UN, erklären ihre Themen, Regeln und Abläufe. Dazu gehört auch, wie sich denn die Vertreter der 193 Mitgliedstaaten überhaupt untereinander verständigen, was vor allem Nadine Schwarzberger fasziniert.
Mich hat überrascht, was für Sprachen dort als Amtssprachen gesprochen wurden. Ich hätte, glaube ich, nicht mit diesen 6 Sprachen gerechnet.
Die Amtssprachen der UN in alphabetischer Reihenfolge: Arabisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Russisch und Spanisch. 4 sind Nationalsprachen von sogenannten ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates. Die anderen beiden werden weltweit von besonders vielen Menschen gesprochen. Ben bietet Touren auf Hebräisch, Englisch und Deutsch an. Die deutschsprachigen Führungen seien immer speziell, erzählt er. Pro Woche gäbe es 2 bis 3 davon. Diese seien immer schnell ausgebucht und die deutschsprachigen Gäste wüssten immer so viel.
Die wissen, was passiert hier, was nicht passiert hier in die UNO. Und was ich finde mit den deutschen Besuchern, die sind ganz interessant für das Thema Sicherheitsrat.
Auf ihrer Tour durch Flure und Säle gibt es für die Gäste viel zu entdecken. Auf unzähligen Stellwänden veranschaulichen überdimensional große Fotos die Themen unserer Zeit, wie Kriege, Klimawandel oder Wasserknappheit. Auch die Schwarzbergers halten immer wieder auf ihrem Rundgang an und machen Fotos. Ihnen ist aber noch etwas ganz anderes positiv aufgefallen.
Ja, dass viele schöne Kunstwerke in der UN ausgestellt sind.
Das Mosaikkunstwerk fand ich am besten.
Almas Lieblingsmosaik heißt The Golden Rule. Es hängt im Gebäude der UN-Generalversammlung und zeigt Menschen verschiedener Ethnien. Seine goldfarbene Inschrift entspricht der Leitidee der UN, alle Menschen gleich zu behandeln, wie die 11-jährige Schülerin aus Bayern erklärt.
Also nicht einer mit einer dunklen Hautfarbe anders als bei einer hellen Hautfarbe.
Für Familie Schwarzberger und alle anderen Besucher waren es intensive und kompakte 60 Minuten. Und bei aller Kritik sind sie doch froh, dass es die Vereinten Nationen gibt und dass Deutschland seit nunmehr 50 Jahren dazugehört.
Charlotte Voss über die Vereinten Nationen in New York. Und wir lassen uns gleich nochmal genauer erklären, warum die auch heute noch wichtig sind, welche Kritik es gibt, aber auch welche Erfolge sie vorzuweisen haben. Morgen vor 50 Jahren wurden die damalige Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik in die Vereinten Nationen aufgenommen. Unsere Korrespondentin Antje Passenheim habe ich zu den Vereinten Nationen gefragt, warum diese globale Organisation nach wie vor wichtig ist oder vielleicht sogar unverzichtbar?
Das ist eine Frage, die uns hier sehr oft gestellt wird und die wir uns natürlich auch oft selber stellen. Warum nicht einfach abreißen dieses ganze Ding, dieses marode Ding und wieder neu aufbauen mit neuen Regeln? Die Antwort ist immer gleich, weil wir es nie wieder hinkriegen würden, so etwas in dieser Zeit aufzubauen, in dieser heutigen Zeit, nämlich einen Ort, an dem die ganze Welt eine Stimme hat, an dem sie alle zusammen sind, alle miteinander reden, selbst wenn sie oder teilweise manche von ihnen sich gegenseitig die Waffen gegen sich richten. Aber wenn nicht mehr geredet wird, dann wird's noch schlimmer. Egal wie blockiert so ein Sicherheitsrat ist, egal wie verbohrt manche Mitglieder sind und ihre Haltungen sind, der Sicherheitsrat und die Generalversammlung und viele andere Orte der Vereinten Nationen mehr bleiben die große Bühne für Weltangelegenheiten, der Platz, an dem der Welt der Spiegel vorgehalten werden kann und gezeigt hat, wir mahnen, wir drängen auf Frieden, Sicherheit, Wahrung der Menschenrechte vor allen Dingen. Und wir tun nebenbei sehr viel Gutes, über das nicht so viel geredet wird. Die Katastrophenhilfe, zum Beispiel für Opfer in Libyen jetzt von der Flutkatastrophe, die Blauhelmeinsätze, die Rettung des Getreideabkommens, zumindest der Kampf darum, dieses Getreideabkommen wieder zu retten, der Einsatz für Frauen und Mädchen in Afghanistan, all das, über das nicht so viel geredet wird.
Nächste Woche ist ja wieder Generaldebatte, da geben sich Regierungschefs der Welt die Klinke in die Hand. Ist das mehr als ein diplomatisches Schaulaufen, als so ein Debattierclub, bei dem in der Regel keine konkreten Ergebnisse rauskommen?
Ja, also es heißt ja, der Super Bowl der Weltdiplomatie sei das. Das ist der größte Redemarathon der Welt und es ist auf der Bühne nicht mehr, denn verrückt ist, es wird ja gar nicht diskutiert. Es gibt ja keine Debatte, das sind alles vorbereitete Reden. Im günstigen Fall halten die sich an ihre 15 Minuten. Wichtig ist, was am Rande passiert. Da wird geredet. Zum Beispiel UN-Chef Guterres, der am Rand dieses Mal versucht, das Getreideabkommen wieder zu beleben, der Gespräche hat mit Ukraines Präsident Zelensky und mit Lavrov, dem russischen Außenminister, getrennt natürlich. Viele treffen sich, viele reden miteinander. Kanzler Scholz zum Beispiel trifft Joe Biden, den US-Präsidenten. Die sind sogar hier im Hotel um die Ecke unter einem Dach. Die deutsche und die US-Delegation haben das gezielt viel zu ausgewählt, die Deutschen. Blinken und Baerbock sind auch da, der US-Außenminister und unsere Bundesaußenministerin. Das ist eine Hotelschlacht wie früher beim Klassenausflug. Denn es ist immer die Frage, wer wohnt neben wem? Und wie kann man sich auch mal vielleicht in Ruhe treffen, ohne dass das vielleicht alle sehen? Und was kann man da vielleicht noch an Gesprächen einschieben? Also das Wichtige passiert am Rande.
Gibt es für Sie einen Erfolg dieser Organisation, der so ein bisschen hervorsticht?
Also im Moment fällt mir konkret ein, wie die UN die Corona-Pandemie weltweit gehandelt haben, zumindest dafür gesorgt haben, dass Impfstoff verteilt wurde, zumindest darauf gedrängt haben, dass armen Ländern geholfen wurde. Da haben die Vereinten Nationen sehr viel getan. Das Getreideabkommen ursprünglich geht auch auf eine Initiative von UN-Generalsekretär Guterres zurück, der jetzt auch wieder versucht, das zu retten, um nämlich dem Hunger in der Welt, von dem mehr als 800 Millionen Menschen betroffen sind, die leiden unter chronischem Hunger, um denen zum Beispiel zu helfen und ärmeren Ländern zu helfen. Da sind viele Erfolge da, die wir nicht so würdigen und die wir als selbstverständlich sehen. Und die sind nicht selbstverständlich.
Gibt es für Sie persönlich ein Highlight in der Berichterstattung über die Vereinten Nationen?
Also das größte Highlight liegt noch gar nicht so lange zurück. Das war im vergangenen Jahr im Februar. Das war ein trauriges, ein schockierendes Highlight. Es war nämlich der Abend, an dem sich die UN-General, in dem sich der Sicherheitsrat zusammengefunden hatte, auch mit deutscher Beteiligung diesmal, um noch einmal an Russland zu ermahnen, doch bitte diesen Einmarsch in die Ukraine nicht zu machen, nicht über die Grenzen zu gehen, nicht anzugreifen. Und während sich der Sicherheitsrat traf, ging plötzlich ein Raunen um den runden Tisch des Sicherheitsrats, ein Zettel, den sahen wir von oben von der Zuschauertribüne, sahen wir kursieren. Und dieser Zettel, auf dem stand Raketenangriffe auf die Ukraine. Und dieser Zettel ging von UN-Botschafterin zu UN-Botschafter, auch zur deutschen UN-Botschafterin Antje Lehnderze, die mir auch noch mal selber beschrieben hat, wie schockierend dieser Moment war, an dem die Weltgemeinschaft gerungen hat um Frieden und gemahnt hat und gefleht hat an die Russen, das nicht zu tun. Und Putin ließ seine Panzer zeitgleich einmarschieren. Und das war einer der bewegendsten Momente, den ich jemals miterlebt habe hier.
Sagt Antje Passenheim, unsere Korrespondentin in New York. Sie berichtet auch über die Vereinten Nationen. Vor 50 Jahren wurden BRD und DDR Mitglieder der Vereinten Nationen. Tiny-Häuser liegen voll im Trend. Kleine, meistens aus Holz gemachten Mini-Häuser, die relativ schnell auf- und abgebaut werden können. Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal waren sie für manche Menschen zumindest als erste Notversorgung genial. Die freikirchliche Hilfsorganisation Hoffnungswerk hat die Idee der Tiny-Häuser aufgenommen. In Altenahr hat sie eine Tiny-Kapelle aufgebaut, als Ort des Gedenkens und um Kraft zu tanken. Unser Reporter Johannes Baumert hat sich das angesehen.
Durch eine rote Tür geht es ins Innere der Kirche. Es ist warm, es riecht nach Holz. Durch die bunten Fenster scheint die Sonne in den kleinen Raum. Sascha Neudorf steht in der Kapelle. Er trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift Hoffnungswerk. Mit der Hilfsorganisation hat er die Tiny-House-Kapelle auf den Friedhof in Altenahr gestellt.
Wir sind auf die Idee gekommen, wir wollen eine Kapelle haben, aber bevor wir jetzt anfangen, Bauantrag zu stellen, entscheiden wir uns doch für eine mobile Lösung und dann brauchen wir die Baugenehmigung nicht.
Jetzt steht sie da, am Rande des Friedhofs in Altenahr, von außen klein und unscheinbar, knapp 7 Meter lang. Sie wirkt wie ein alter Bauwagen, weiß gestrichen mit spitzem Dach. Nur 3 große Kirchenfenster an der Seite verraten, dass das kein gewöhnliches Tiny House ist.
Als wir die Idee hatten, haben wir erstmal gegoogelt und haben herausgefunden, okay, es gibt weltweit ungefähr 2 oder 3 Stück. Davon haben wir uns inspirieren lassen. Und so sind wir dann über Kontakte von Fluthelfern aus der ersten Zeit an jemanden herangekommen, der Fertighausbauer ist. Und der hat diese sportliche Herausforderung angenommen und gesagt, habe ich noch nie gemacht, aber ist möglich, und hat uns innerhalb von 6-7 Wochen diese wunderschöne Kapelle gebaut.
Das Ziel, Menschen einen Raum zum Trauern geben. Vor allem im Ahrtal ist das wichtig, sagt Aljona Barz. Sie ist als Traumapädagogin nach der Flut in die Region gekommen.
Wenn wir jetzt vor allem von den Menschen ausgehen, die noch nicht wieder da sind, was ja sehr, sehr viele sind, haben sie ja immer noch ein sehr instabiles Leben. Sie haben immer noch keinen Ort, wo sie einfach ankommen dürfen. Sie haben immer noch sehr viel Kämpfe. Die Kinder haben immer noch nicht ihre eigentliche Schule wieder. Es werden in Containern beschult. Und da kann man sich ja vorstellen, sind die gerade in einer ganz, ganz großen Stresssituation. Das seit schon 2 Jahren, dann auch noch davor Corona. Die Ressourcen sind einfach aufgebraucht.
Doch es geht nicht nur um die Flut. Das betont auch Initiator Sascha Neudorf.
Wir sind als Hoffnungswerk hierher gekommen und hier entstanden im Zusammenhang der Flut. Aber unsere Idee ist, den Menschen beizustehen bei dem, was gerade dran ist und wo wir helfen und unterstützen können und Hoffnung bringen können.
6 Bänke aus Holz stehen in der Kapelle. Vorne ein Kerzenständer, sonst ist der Raum hell. Und schlicht. Ein Raum, um Kraft zu tanken und still zu sein. Mitten im Ahrtal. Traumapädagogin Aljona Barz.
Wir hoffen, dass das hier eine Atmosphäre schafft, wo die Menschen reinkommen und denken, ich umarme mich gerade selbst und habe mich einfach mal lieb und bin mir wichtig genug, in Stille zu gehen.
Ein Ort zum Auftanken für die Menschen an der Ahr. Die Tiny-Kapelle der Hilfsorganisation Hoffnungswerk, die im Moment am Friedhof in Altenahr genutzt werden kann. Im Oktober soll es auch eine offizielle Eröffnung geben. Guten Rutsch und frohes neues Jahr. Ist jetzt ein bisschen aus der üblichen Zeit. Für Menschen jüdischen Glaubens aber genau zur rechten Zeit. Denn die feiern an diesem Wochenende Neujahr, das Fest Rosh Hashanah. Unsere Reporterin Sarah Hennings war kurz vor dem Fest bei einer Gesangsprobe in der Mannheimer Synagoge dabei.
Zu hören sind Paul, Amnon und Raphael. Die drei Männer singen gemeinsam an Rosh Hashanah während des Gottesdienstes immer wieder traditionelle Stücke. Und dafür proben sie fleißig. Im Repertoire ist auch ein Stück, das Gastrabbiner Paul erst vor kurzem komponiert hat. Und zwar extra für die Gemeinde in Mannheim.
Wir nennen das ein Piyut. Das ist ein heiliges Gedicht. Und das ist zentral in Rosh Hashanah Gebet. Und es ist dieser fürchterregende Teil unseres Gottesdienstes. Und ich finde es besonders, um uns zu zeigen, dass wir Gefahr haben von Urteilung Gottes.
Das Stück gibt es damit nur in Mannheim zu hören. Und das ist typisch für die jüdische Kultur. Denn jede Gemeinde auf der Welt hat ihre eigene musikalische Tradition. Etwa 10 verschiedene Stücke werden die drei Männer an Rosh Hashanah singen. Teilweise gemeinsam mit den Gemeindemitgliedern. Beim jüdischen Neujahrsfest geht es aber nicht nur ums Singen, erklärt Kantor Amnon. Es wird
vor allem gekocht. Also ich glaube, diejenigen, die tatsächlich das meiste zu tun haben in der Gemeinde, sind unsere Küchenfrauen. Traditionell isst man Fischkopf oder gefilte Fisch. Ich habe es immer gehasst, als Kind auch. Aber die Menschen schwören drauf. Das ist klassisch Rosh Hashanah Essen.
Für die rund 170 Gäste wird auch schon der Speise- und Festsaal mit Geschirr und Besteck eingedeckt. Was sofort auffällt, geschmückt wird vor allem in Weiß. Und das ist kein Zufall.
Weiß ist quasi Symbol, ja, für das Neue, für das Reine. Und wir hoffen immer, dass das nächste Jahr besser wird als das vorige Jahr. Also das ist quasi ein neues Blatt, ein frisches Blatt.
Zum neuen Jahr wird auch im Judentum traditionell gratuliert. Das, was in Deutschland frohes neues Jahr heißt, heißt hier
Shana Tova. Wir sagen uns gegenseitig auch ab jetzt Ktiva v'chatima tova. Ktiva tova, chatima tova, das heißt ein gutes Einschreiben und ein gutes Absiegeln in das neue Jahr. Das ist, weil wir glauben, dass unsere Namen werden entweder in das Buch des Lebens oder in das Buch des Todes eingetragen für das nächste Jahr. Und wir wünschen uns gegenseitig natürlich, dass wir alle in das Buch des Lebens eingetragen werden und dass wir alle das nächste Jahr quasi überleben.
Amnon Selig, Kantor der jüdischen Gemeinde in Mannheim, über die guten Wünsche zum jüdischen Neujahrsfest Rosh Hashanah, das an diesem Wochenende gefeiert wird. Shana Tova, also gutes neues Jahr. Jeder zweite Vater möchte gern die Hälfte der Betreuung der gemeinsamen Kinder übernehmen. Wunsch und Wirklichkeit gehen da aber weit auseinander, denn nur jeder fünfte Vater setzt das bislang auch tatsächlich um. Das belegt der Väterreport 2023, den Bundesfamilienministerin Lisa Paus jetzt veröffentlicht hat. Lebenslagen, Werte und Einstellungen von Vätern soll der Report abbilden. Dag Schölper vom Bundesforum Männer habe ich gefragt, woher diese Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit kommt.
Der Ursprung ist eindeutig, die Kinder gehören zur Mutter und der Vater hat das Geld zu verdienen. Wenn wir jetzt auf die letzten 70 Jahre schauen, ist das sicher der Ursprung für Westdeutschland insbesondere. Wir wissen, dass es im Osten anders war und tatsächlich ja auch immer noch davon abweicht. Also da muss man ansetzen, um zu begreifen, dass wir einen Startpunkt haben, der sich in Veränderung befindet.
Bei vielen Vätern ist, das bestätigen Sie ja jetzt auch, ein traditionelles Rollenverständnis weiter aktiv. Das belegt auch der Report. Warum ist das so? Warum ist das so hartnäckig?
Man muss es sich anschauen vor den gesellschaftlichen Strukturen, ob es eigentlich gut passt zu dem, was an sonstigen Anforderungen da ist, oder ob es sich eher als herausfordernd darstellt. Also wenn ich in einer Region lebe, in denen es überhaupt keine Kinderbetreuung gibt, dann ist es auch sehr schwer, dass beide Elternteile gleichermaßen erwerbstätig sind. Bin ich aber in einer Großstadt, in der die Infrastruktur dafür eigentlich ganz gut aussieht, ist es natürlich sehr viel leichter zu realisieren. Also allein das sind natürlich Gründe. Natürlich hat es auch kulturelle Gründe, was die Menschen für gut und richtig halten. Aber es zeigt sich eben ja auch, und das ist in diesem Report sehr schön nachzusehen, dass es auch viele Menschen gibt, die ungefähr die Hälfte der anfallenden Tätigkeiten übernehmen, ohne das jetzt irgendeinem politischen Masterplan zu unterwerfen oder dem zu folgen dabei.
Sind denn eigentlich die gesetzlichen Regelungen inzwischen so, dass sich wirklich auch was verändern kann mit eben staatlicher Hilfe? Wie ist da Ihre Einschätzung?
Da kann auf jeden Fall noch mehr getan werden. Also schauen wir auf die Elternzeit, Elterngeldregelungen, dann würden wir als Bundesforum Männer schon sagen, dass hier klarere Signale gesendet werden könnten und auch sollten, die eine gleichere Aufteilung von Elternzeit in Anspruch nahmen. Fördern. Wir würden ja sogar sagen, dass viele Männer eigentlich den Wunsch haben, mehr Zeit mit ihren Kindern auch im frühen Lebensalter verbringen zu können, dass sie aber insgesamt den Eindruck haben, dass das vor den Erwartungen ihrer Unternehmen, in denen sie tätig sind, einfach nicht gut anzusprechen ist. Wenn aber ein Gesetz da ist, was sagt, naja, wir sehen eigentlich vor, dass die Hälfte der Zeit von den Vätern genommen wird und eben nicht wie jetzt in der Annahme besteht 2 Monate der Elternzeit, dann hat das einfach eine ganz andere Wirkung, eine ganz andere Selbstverständlichkeit. Die Personalabteilungen stellen sich ganz anders darauf ein und es wird viel normaler. Ja, und das in Rede stehende Familienstartzeitgesetz, die Freistellung für Väter nach der Geburt, sind dort auch ein wichtiger Impuls, um eben deutlich zu machen, ganz am Anfang, ein Kind kommt zur Welt, da macht man nicht 2 Tage mal Urlaub, um gemeinsam nochmal durchzuschlafen nach einer anstrengenden Geburt, sondern es geht wirklich darum, gemeinsam in diese neue Phase Elternschaft hineinzukommen und das eben systematisch vorgesehen ist und nicht als Goodwill einzelner Unternehmen, die es sich vielleicht leisten können oder die in großer Sorge um ihre Fachkräfte das ohnehin ermöglichen, ja, sondern dass das wirklich durchgehend für alle, vom Maurer bis zum Bankangestellten, normal ist.
Jüngere Menschen wollen ja eine andere Work-Life-Balance, möchten also, dass die Arbeit, der Beruf nicht mehr eine so allesbestimmende Rolle im Leben spielen. Haben Sie die Hoffnung, dass sich da gesellschaftlich auch tatsächlich etwas wandelt, was dazu beiträgt, dass eben Väter auch mehr Zeit zu Hause mit ihren Kindern verbringen können?
Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels ist eigentlich davon auszugehen, dass es gar nicht anders geht. Denn wir brauchen alle erwerbsfähigen Erwachsenen letztlich, um die anstehenden Arbeiten auszufüllen. Und das wird nicht gehen, dass alle in dem bisherigen Vollzeitumfang das dann tun, weil dann bleibt einfach ein Rest an Care-Arbeit, an Fürsorge für Familie im Bereich der Pflege von Angehörigen und eben der Kinder liegen. Das heißt, also wir brauchen eigentlich Arbeitsumfänge von irgendwas zwischen 25 und 35 Stunden für all jene, die eben Kinder oder andere pflegebedürftige Angehörige haben. Und gleichzeitig braucht es eben die Fachkräfte, um die Wirtschaft am Leben zu halten. Und von daher gibt es quasi eine Zwangsläufigkeit in diese Richtung. Manche wollen das noch nicht recht wahrhaben oder hoffen, dass es die anderen Unternehmen trifft, aber uns hoffentlich nicht. Aber ich gehe davon aus, oder wir gehen davon aus, dass es insgesamt in diese Richtung Bewegung geben muss und von daher sich das dann ineinander fügt.
Sagt Dag Schölper vom Bundesforum Männer zum aktuellen Väterreport, der jetzt veröffentlicht wurde. Es soll sowas sein wie ein Weckruf an die Menschheit. Eine Gruppe von Wissenschaftlern hat den Zustand unseres Planeten genauer angeschaut. Sie haben 9 Teilbereiche ausgemacht, wie zum Beispiel die Nutzung von Süßwasser oder die globale Erwärmung. Und sie sagen, bei 6 davon seien die Belastungsgrenzen, sie nennen sie planetarische Belastungsgrenzen, schon überschritten. Unser Klimaexperte Werner Eckert kommentiert.
Das Konzept der planetaren Grenzen ist in dieser Form rund 15 Jahre alt und jetzt schon zum 2. Mal überarbeitet worden. Und egal, was man nun von der Festlegung dieser Grenzen im Detail halten mag, es ist ein überzeugendes Konzept zur Beschreibung der Gesundheit unserer Erde. So ähnlich gehen wir auch vor, wenn es um unsere eigene, persönliche Gesundheit geht. Blutdruck, Blutzucker, Sauerstoffsättigung. Und da wissen wir, wenn die Werte schlecht sind, fallen wir nicht gleich tot um, aber wir müssen was tun. Bessere Ernährung, mehr Sport, Tabletten. Also genauso muss die Reaktion bei der globalen Gesundheit auch aussehen. Keine Panik, aber entschiedenes Handeln. Beispiel Klimaschutz. Die gesunde Ernährung, das wäre da der Ausstieg aus den fossilen Energien. Schmeckt auch nicht jedem. Aber es hilft halt. Und es ist Quatsch, das ständig in Frage zu stellen. Tabletten wird es zusätzlich geben, technische Lösungen. Deshalb ist es gut, dass selbst die Grünen sich bei der CO2-Abscheidung bewegen. Aber das ist eben zusätzlich und nicht anstatt. Artenschutz ist vielleicht noch wichtiger, weil die genetische und strukturelle Vielfalt unserer Natur eine Art Rückversicherung für das System bedeuten. Da ist immer noch eine Reserve zur Anpassung in Krisen oder eben auch nicht. Das größte Problem ist da der Verlust an Lebensräumen. Feuchtwiesen und Magerrasen zum Beispiel. Wissenschaftlich ist das alles längst klar. Und auch, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt. Das betonen die Autoren nochmal. Moore wieder vernässen etwa schützt Arten, Klima und Wasser. Und ja, es verringert auf der anderen Seite die Fläche für Nahrungsmittelproduktion. Und deshalb braucht man auch für dieses Problem eine Lösung, und die heißt weniger Fleisch essen. Das ist keine Ideologie und es geht nicht um Veganismus, sondern um weniger. Das ist Teil der Lösung. Was lernen wir? Wer schlechte Gesundheitswerte hat, hat auch eine hohe Motivation, was zu ändern. Eine positive Vision vor sich. Gesund bleiben, nicht ernsthaft krank werden. Da reißt man sich dann auch am Riemen. Das kann auch mit unserer Erde klappen.